ARD.
Ich fange mal mit einem Zitat an. Wer richtig tippt, hat keine Ahnung von Fußball. Weißt du, wer das gesagt hat?
Anne Hild.
Nein, anders. Franz Beckenbauer.
Okay, ja, gut.
Und ich hoffe, das bezieht sich nicht nur auf Ergebnisse, sondern auch auf Aufstellungen.
Du meinst, weil wir mit der Elf des Tages jetzt hier und da leicht, so ganz hauchzart, würde ich sagen, daneben lagen, die wir prognostiziert haben.
Rede es nicht schön.
Wir haben ja Donnerstag die Elf des Tages prognostiziert.
Ja.
Und
ist nicht so gut gelaufen.
Es kann mal einen Spieltag geben, wo die möglicherweise zum Tragen kommt, aber dieser war es auf jeden Fall nicht.
Wir wollen das im Einzelnen aufklären bei der Rückschau auf den 8. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und zwar in dieser Sendung. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen zum Sportschau-Bundesliga-Update. An meiner Seite ist Jens Wahlbrot.
Tobi, grüß dich.
Ich bin Tobi Schäfer. Jens hat es gerade schon gesagt. Wir wollen heute unser Scheitern erklären, uns rechtfertigen. Wir haben nämlich am Donnerstag in der Vorschau-Folge auf das Wochenende ganz kühn eine Elf des Tages prognostiziert, weil wir dachten, diese 11 Spieler, die werden bestimmt im Rampenlicht stehen am Wochenende.
Ich finde, Scheitern klingt aber auch zu hart.
Ich finde es nicht zu hart, ehrlicherweise. Denn ich finde, keiner dieser 11 hat es verdient, auch wirklich in der Elf des Tages zu stehen. Vielleicht einer, aber ehrlicherweise ist das auch schon mit ganz viel Wohlwollen. Wir wollen das ja an den Spielen dann mal aufhängen. Wir werden euch dann immer dann spielbezogen sagen, wen wir da in der Elf des Tages gesehen hätten und wer stattdessen in der Elf des Tages stehen sollte. Vielleicht beginnen wir kurz mal mit einem Blick auf die Tabelle in der Fußball-Bundesliga, die wir jetzt haben nach dem 8. Spieltag, die total überraschungslos ist oben. Also Bayern, Leipzig, Stuttgart, Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, das ist die Top 6. Das ist jetzt eine Konstellation, die überhaupt nicht überraschend ist. Über die Reihenfolge kann man natürlich irgendwie noch streiten, aber das sind halt die 6 Teams, die, glaube ich, am Ende des Tages um die 3 verbleibenden Champions-League-Plätze kämpfen werden, wenn man den ersten Platz mal ausnimmt.
Ja, das stimmt, aber ich finde, dass sich also die Entwicklung seit der letzten Länderspielpause, also eigentlich seit der vorletzten Länderspielpause, ne, jetzt die im September, seit der Länderspielpause, die finde ich dann doch bemerkenswert. So, wenn ich so auf den VfB zum Beispiel schaue, wenn ich auf Leverkusen schaue, dass sie sich da so früh schon wieder so etablieren können in diesem Tabellensegment, da finde ich, war nach den ersten beiden Spieltagen jetzt nicht zwingend mitzurechnen, oder?
Nee, aber die großen Teams sind jetzt auf jeden Fall alle in der Spur. Die haben ja alle gewonnen, alle 6 oben. Danach kommt dann schon Hoffenheim, punktgleich mit Frankfurt, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Aber ich glaube, die Spannung, die wir aus dieser Saison ziehen können, ist, wer von denen eben nicht in die Champions League einzieht, weil über ein Meisterrennen müssen wir ja nicht reden. Und im Abstieg, da ist natürlich auch jetzt noch sehr früh zu sagen, wer es schwer hat. Gladbach natürlich, da warten wir auch noch irgendwie darauf, dass da was passiert. Heidenheim wird es ganz schwer haben. Und ansonsten, wir gehen mal die Partien am besten im Einzelnen durch vom Wochenende und beginnen mit Eintracht Frankfurt. 2:0 gegen St. Pauli gewonnen, dank Johnny Burkhardt. Wieder ein Doppelpack gemacht und Matchwinner. Die Eintracht hat sich rehabilitiert und hat endlich mal seriös gespielt, auch mal wieder zu Null gespielt. Und es war dann am Ende des Tages doch auch ein verdienter Sieg. Ein Arbeitssieg, hat Dino Topmöller gesagt.
Ja, würde ich auch so sehen. Er hat natürlich an der Statik auch ein bisschen was verändert. Hat ja zuletzt immer wieder mal rumgebastelt. Viererkette, Dreierkette im Wechsel. Jetzt war es irgendwie beides, finde ich. Also er hat mit einer Viererkette auf dem Papier gestartet. Aber wir hatten ja Doan als Gamechanger für die Elf des Tages prognostiziert. Und der war halt sehr, sehr viel auch mit Verteidigen beschäftigt. Weil St. Pauli, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das wirklich Hand und Fuß hat. Es sind irgendwie so Kleinigkeiten, die dann den Unterschied machen. Das fand ich, war jetzt auch wieder der Fall. Und Oppi, der Außenverteidiger auf der linken Seite von St. Pauli, ist nach wie vor sehr mutig. Und um da nicht irgendwie in die Bredouille zu laufen, hat dann Dino Topmöller Doan eher zum Schienenspieler gemacht. Ne? Also eher so als verkappter Außenverteidiger musste dann Doan immer wieder mal einspringen und das hat halt auch ein bisschen dazu geführt, dass er jetzt nicht so den offensiven Impact haben konnte, den wir ursprünglich mal gesehen haben.
Hat aber dazu geführt, dass die Eintracht defensiv so wenig zugelassen hat, wie zuletzt am ersten Spieltag gegen Bremen. Welche Rolle hat Michael Zetterer dabei gespielt? Den wollte ich ja in die Elf des Tages, da hast du ja ein Veto eingelegt.
Also ich finde,
also er gibt der Mannschaft offenbar schon eine gewisse Stabilität.
Das stimmt. Ich finde auch, dass er für den Spielaufbau grundsätzlich erstmal wichtiger ist, aber ich sehe noch einen anderen, der an der Stelle und der auch dann zwischendurch ausgefallen ist, der da total relevant ist, den hast du zwischendurch auch mal als fehlend für die Stabilität genannt, das ist Rasmus Christensen.
Ja.
Das ist für mich der verkappte Abwehrchef. Er hat ja jetzt in der Champions League zum Beispiel noch als Flügelstürmer gespielt, mehr oder weniger, also als Schienenspieler, nicht als Flügelstürmer, sondern als Schienenspieler, was dann aber auch dazu geführt hat, dass er immer wieder sehr offensiv eingebunden war. Und für mich war jetzt im Spiel gegen St. Pauli eher der Dirigent, wenn es darum ging, die Absicherung zu halten. Ne? Also er hat, glaube ich, auch die meisten Zweikämpfe auf dem Platz bestritten. Er ist an beiden Toren, ist er derjenige, der die Aktion einleitet. Du hast einmal den direkten Ball auf Knauf vor dem 1-0 durch Burkhardt. Und beim zweiten Tor, da dribbelt er an und zieht Chaby außen frei, der dann ja die Flanke auf Burkhardt spielt fürs 2-0. So, also du merkst irgendwie so, der ist so für die Balance des Spiels, ist Christensen total wichtig. Und der war halt in diesem Sicherungsverbund, dieser Dreierreihe, die dann immer dafür sorgt, dass Gegenzüge unterbunden werden können, ohne direkt in irgendeiner Harakiri-Gegenpressing-Aktion vorne gehen zu müssen. Dafür war der halt vorher auch schon total wichtig. Und jetzt hat er in dieser Position wieder gespielt. Und ich kann mir vorstellen, dass Dino Topmöller sagt, ja, das ist wahrscheinlich die beste Variante.
Aber Man of the Match natürlich dann Johnny Burkhardt. Wir zeigen an dieser Stelle, weil wir ja ein Videopodcast sind, falls ihr das immer noch nicht wisst, ihr könnt uns nicht nur hören, sondern auch sehen. Wir zeigen an dieser Stelle natürlich dann auch immer noch die Tore und die wichtigsten Szenen, wenn wir drüber sprechen, und sehen jetzt die Tore von Johnny Burkhardt. Beide im Stile eines Torjägers. Beim ersten Tor lauert er so ein bisschen und profitiert dann vom Torwartpatzer. Noch beeindruckender fand ich dann aber das 2-0 von Johnny Burkhardt. Die Vorarbeit hast du jetzt gerade schon erklärt. Von Chaibi auch wahnsinnig gut vorbereitet, also richtig schön verzehrfertig vors Tor gekellnert. Chaibi, glaube ich, mittlerweile bester Vorbereiter der Bundesliga. Und wie Burkhardt dann da so den Körper reinstellt und das Ding noch unterbringt, das ist schon extra klasse. Also der ist richtig angekommen mittlerweile in Frankfurt.
Er ist halt einfach auch so ein klassischer Mittelstürmer, dass du so Halbfeldflanken irgendwie vorne einfach bringst, die natürlich dann irgendwie gefährlich werden, weil sie auch, gerade von Chaibi, das zweite Ding ist natürlich auch total punktgenau, ne? Mega, mega schwer zu verteidigen, weil direkt in den Rücken des Abwehrspielers, und dass Burkhardt das dann so verarbeitet, ist natürlich extra klasse, aber die Vorbereitung spielt dann an der Stelle auch eine Rolle. Nur du musst natürlich auch diesen Stürmertypen haben, damit so eine Flanke dann auch zum Tragen kommt. Und den hatten sie bei der Eintracht. Vorher war das ja sehr viel eher durch Tempo geprägt und eher durch so Umschaltspiel. Und Burkhardt kann das auch, dieses in die Tiefe gehen. Das hat er ja in Mainz auch oft gemacht. Aber er ist halt auch einer für diese klassischen Boxszenen. Und das ist schon, diese Kombination ist schon echt auch richtig stark. Ja.
Und brutal effizient. Ne? Er hat 9 Pflichtspieltore erzielt für die Eintracht bei 23 Abschlüssen. Das ist schon eine gute Quote.
Total, total, total.
Und die Eintracht ist bereit für das tolle Pokalspiel jetzt in der anstehenden Woche gegen Borussia Dortmund. Und noch ein Satz zu St. Pauli. 5 Niederlagen jetzt in Serie. Nach einem richtig guten Saisonstart kommen die jetzt in so eine Negativspirale, die gefährlich werden kann.
Wie gesagt, ich finde auch in dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt gibt es ganz viel, was für mich für die Weiterentwicklung von St. Pauli spricht. Also in den ersten 10 Minuten ist St. Pauli für mich zum Beispiel das bestimmte Team. Dann gibt es dieses Abseitstor von Kaas, was nicht gegeben wird. Und das ist auch super rausgespielt. Wenn der zählt, sprechen wir auf einmal komplett anders, weil dann kann St. Pauli sich eher hinten reinstellen. Du hast recht, sie verlieren so ein bisschen, finde ich, das Gespür für die Balance und vielleicht auch so ein bisschen die Geduld. Also sie haben jetzt zum Beispiel ganz ähnliche Passstatistiken gehabt wie die Eintracht, die ja das Spiel absehbar oder spürbar, sichtbar dominiert hat eigentlich. Und trotzdem hat St. Pauli ähnlich viele Pässe gespielt zum Beispiel. Das heißt, die haben eine hohe Ballzirkulation. Sie versuchen, den Gegner in Bewegung zu halten. Dabei passieren natürlich auch Fehler und dadurch geraten sie dann in der letzten Zeit total oft in Rückstand, wo sie vorher nicht in Rückstand geraten werden oder wären. Und das führt dann irgendwie dazu, dass sie ständig dann irgendwie in dieser wirklichen spielmachenden Rolle sind. Und so weit sind sie wahrscheinlich noch nicht. Vielleicht haben sie dafür auch offensiv gar nicht die Qualität.
Ja, und es macht natürlich auch was mit dem Kopf, ne? Wenn du eigentlich gut in der Saison drin bist, alle prognostizieren dir, mit dem Abstieg habt ihr nichts zu tun. Und jetzt müssen sie sich doch wieder nach unten orientieren, haben jetzt das Pokalspiel gegen Hoffenheim und dann in der Bundesliga spielen sie gegen Gladbach, was ja ein hochinteressantes Spiel ist. Da ist ja dann auch schon richtig Druck drauf.
Ja, total.
Apropos Gladbach, die haben am Wochenende gegen die Bayern verloren mit 0-3.
Wen nehmen wir denn jetzt für unsere Elf des Tages eigentlich?
Ach so, ja, Johnny Burkhardt, ne? Also wir wollten eigentlich auch nur aufklären, wen wir eigentlich ausgewählt hatten und wer es nicht geworden ist. Wir müssen jetzt keine neue Elf des Tages aufstellen. Aber ich glaube, aber Johnny Burkhardt gehört in jede Elf des Spieltages.
Also wir nehmen Johnny Burkhardt und ich bin auch für Christensen.
Kann ich dir das diesmal in die Hand geben, das aufschreiben und das notieren?
Bist du geisteskrank?
Das artet nämlich immer in so ein Chaos aus, dass wir am Ende der Folge...
Klar, das wird bei mir natürlich viel besser laufen.
Ja, wir, notier du das mal.
Ja, ja, ich notiere ja. Mal gucken, was rauskommt.
Und wir machen weiter mit Gladbach gegen die Bayern. Als es da so nach einer Stunde noch 0-0 stand, dachten alle ja mal kurz an das Wunder, dass Gladbach da tatsächlich was holen kann. Aber dann alles wie immer. Bayerns 13. Sieg im 13. Pflichtspiel. Beim Rekordmeister gibt es scheinbar nichts, was nicht funktioniert. Ne, auch in dieser Partie schon ein bisschen durchrotiert. Ich glaube, auf 6 Positionen haben sie da durchgewechselt. Bischoff spielt auf einmal Linksverteidiger. Lennart Karl trifft wieder herausragend. Also Ruhe bewahrt. Ne? Ich meine, die haben dann auch lange in Überzahl gespielt. Das war dann eigentlich klar, das kann Gladbach nicht überstehen. Mhm. Ja, und dann war es dann am Ende ein sattes 3-0.
Ja, wobei du ja sagen musst, dass Gladbach defensiv das schon echt okay gemacht hat. Ne? Also da haben es die Bayern in dieser Saison gefühlt schon auch irgendwie leichter mal gehabt, oder?
Ja, also Polanski hat ja auch gesagt, er ist jetzt natürlich nicht glücklich, aber extrem stolz. Aber das Spiel ist ja für nichts irgendwie ein Gradmesser. Also das kann vielleicht ein bisschen anschieben, auf Auftrieb verleihen.
Ja, ja, also der
aber, aber dieses in Unterzahl auch...
ja, die rote Karte beendet das Spiel eigentlich dann schon spätestens.
Was ihnen gut getan hätte, wenn sie den Elfmeter nicht verschossen hätten, dann hätten sie das Spiel, glaube ich, trotzdem verloren. Aber es hätte nochmal so einen emotionalen Schub gegeben. Aber die rote Karte für Kastrop ist ja eigentlich in Ordnung für dich?
Ja, klar.
Ist schon ein gesundheitsgefährdendes Foul gewesen, ne?
Ja, offene Sohle, dann auch, er springt ja sogar ab. Das ist einfach, das muss rot sein, geht nicht anders, finde ich.
Und dann wollten wir ja, wir hatten dann gesagt, wen nehmen wir bei dem Spiel in die Elf des Tages? Wir haben uns ganz weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, Harry Kane könnte jemand sein, der vielleicht mal auffällig wird. Mhm. Jetzt hat er sich auch ausgerechnet das Spiel ausgesucht, wo er erstmals in dieser Saison ohne Scorerpunkt geblieben ist. Er hat aber ein Abseitstor auch erzielt. Mhm. Das möchte ich noch erwähnen. Also wie Weltklasse war das, diese Annahme und direkt kurz danach der Abschluss, war dann aber leider aus einer Abseitsposition. Aber deswegen, weil er ohne Scorerpunkt geblieben ist, hat er natürlich die Elf des Tages dann nicht so wirklich verdient. Das waren dann eher andere, die Tore bei den Bayern. Alles Torschützen, die ihr erstes Saisontor erzielt haben, Kimmich, Guerrero und Karl mal wieder. Also auch was für ein schönes Tor wieder von Lennart Karl.
Du willst jetzt wieder um die Ecke kommen, damit in die Nationalmannschaft zu reden.
Ja, das haben wir ja schon am Donnerstag gemacht.
Ja, das heißt, ich dachte, du wolltest mich jetzt hier auch, wo wir über die Elf des Tages reden, wo du mir mit Sicherheit gleich auch für den Damen noch um die Ohren hauen wirst, wolltest du mir jetzt auch noch meinen Fuß auf der Bremse bei Lennart Karl um die Ohren hauen.
Ja, aber kann man jetzt ja fast schon machen, oder nicht?
Den hier um die Ohren hauen,
meinst du? Nein, den in die Elf des Tages nehmen.
Also dafür hat er mir zu kurz gespielt und bei dem das Tor ist super, finde ich super, aber die Hälfte davon gehört für mich auch Guerrero, weil er halt Engelhardt aus diesem Raum rauszieht. Engelhardt geht hinter Guerrero her und Dix pennt halt. Ne? Also Dix in der Abwehr von Gladbach muss auf jeden Fall auf Lennart Karl draufschieben. Die haben in der letzten Reihe 3-1 Überzahl in der Situation. Und das macht er halt viel zu spät. Und dadurch hat Karl halt diese Position. Den musst du dann auch erstmal machen, aber Gladbach hat es ihnen an der Stelle tatsächlich auch leicht gemacht.
Mhm. Anderer Kandidat für die Elf des Tages, den wir haben wollten, war Pavlovic. Der hat gar nicht gespielt. Ist auch richtig gut gelaufen. Und eine Sache nochmal zu Harry Kane. Wir haben ja über die Belastung der Bayern gesprochen. Ich hatte am Donnerstag die Rechnung aufgestellt, dass Harry Kane im Prinzip erst ein einziges Spiel pausiert hat von allen Pflichtspielen der Bayern, wenn man mal die Minuten zusammenrechnet. Jetzt haben sie ja ordentlich durchrotiert in Gladbach. Aber Kane wieder durchgespielt. Gib dem nochmal eine Pause.
Warum? Lass den doch.
Ja, weil die wichtigen Spiele, die kommen doch jetzt erst noch. Ja, aber ich habe doch Angst, dass da irgendwie dass da was passiert.
Ja, muss er nicht. Der Harry, der weiß schon, was er tut.
Also, standesgemäßer Sieg der Bayern. Blick nach vorne, die Bayern im Pokal jetzt in Köln. Deswegen auch Urbich ja schon im Tor jetzt in Gladbach, weil er jetzt gegen Köln auch spielen wird. Fand ich dann auch nur logisch, ihm davor auch schon mal Praxiserfahrung zu geben. Einfach dann ihn nicht spielen zu lassen, dann kommt so ein Pokalspiel in Köln und der spielt dann nach langer Zeit, ist schon auch ein bisschen riskant. Also so kommt er wenigstens ein bisschen in den Rhythmus.
Hast du recht.
Und wann, wenn nicht beim Tabellenletzten?
Ja, ist so. Es war aber ja absehbar jetzt ein Spiel, wo er nicht so richtig viel zu tun bekommt. Da kann man natürlich in beide Richtungen argumentieren. Kann man sagen, so okay, ja, dann...
Ja, aber auch das auf dem Platz stehen ist ja ein Rhythmus.
Total. Und du hast ja auch, er muss ja auch dann immer bei den Bayern muss er ja auch mit Ball ins Spiel eingebunden werden. Das ist ja auch was, wo du dann einfach wieder irgendwie dich ein Gefühl für bekommen musst. Das ist schon okay. Kann ich schon nachvollziehen. Aber wen stellen wir jetzt in unsere neue Elf des Tages, Tobi?
Boah, ich bin da nicht darauf vorbereitet gewesen, dass wir eine neue Elf des Tages aufstellen wollen. Ich wollte einfach nur...
Ich bin für Kimmich.
Ja, mach wie du willst. Kimmich geht immer.
Ja, komm.
Hat er getroffen auch. Ein Satz auch zu Gladbach, die spielen im Pokal jetzt gegen Karlsruhe. Das ist natürlich ein Spiel, da kannst du dir richtig Selbstvertrauen holen und dann eben diese Aufgabe da beim FC St. Pauli, extrem wichtiges Spiel dann. Und Eugen Polanski wird wohl bis zur Länderspielpause noch weitermachen, obwohl der jetzt 5 Spiele auf der Bank saß, noch keinen Sieg geholt hat. Es muss was kommen.
Ja, aber da haben wir ja Donnerstag schon drüber geredet, ob dieses Spiel gegen den FC Bayern jetzt tatsächlich...
Nee, ich meine, aber die nächsten Spiele sind dann schon ausschlaggebend. Pokal ist wirklich gegen den Zweitligisten.
Ja, ich glaube, dieser Ausgangslage ist er sich schon auch bewusst. Und das ist ja jetzt von Ruven Schröder auch dann irgendwie nochmal untermauert worden, also dem neuen Sportdirektor, dass da jetzt im Pokal schon ein bisschen was passieren muss. Ich traue es Gladbach, aber tatsächlich, ich fand das jetzt gegen Bayern... vor allem vor der roten Karte auch wirklich nicht schlecht, muss ich sagen. Also die haben oft diese 1-gegen-1-Situationen gefunden, die Bayern keinen Bock haben, haben die Intensität gematcht, das ist gegen Bayern ja auch immer ein Ding. Mit der roten Karte ist das Spiel dann halt erledigt. Aber auch das ist für mich wieder ein Indiz gewesen, dass der schon für mich die richtige Idee hat, so grundsätzlich.
Für mich ist es ein bisschen zu viel Hoffen alles in Gladbach. Hoffen auch auf, dass Kleindienst irgendwann zurückkommt.
Ja, aber
Hoffen auf, dass man solche Phasen länger gestalten kann in Spielen. Ja.
Ja.
Dafür passiert dann am Ende zu wenig.
Aber was willst du denn, also wir haben ja schon ganz oft über diese Disbalancen im Kader der Gladbacher gesprochen. Du musst dich ja dann, also klar, spielt Hoffnung dann auch irgendwie eine Rolle und ausprobieren. Und wenn du jetzt dann ein Mittel findest, was zumindest mal greift, dann kann es ja ein Anker sein, an dem du dich festhalten kannst, um zurück in die Saison zu kommen.
Ja, so. aber nichts wirkt besser als deine Erfolgserlebnisse.
Ja, total.
Bin ich
voll
Schlüssel.
Bei dir. Also die müssen jetzt im Pokal gewinnen, definitiv.
Die Bayern übrigens dann nach dem Pokalspiel in Köln in der Liga gegen Leverkusen am kommenden Wochenende. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Wir gucken erstmal auf das, was an diesem Wochenende passiert ist und beschäftigen uns mit dem nächsten Spiel. Dortmund gegen Köln, 1-0, das Topspiel am Samstagabend. Du warst ja als Reporter im Stadion dabei. Ich habe dir auch die erste Halbzeit gehört im Auto auf der Rückfahrt.
Es tut mir leid für dich.
Nein, das war sehr herausragend.
Oh.
Ja, hat Spaß gemacht, dir zuzuhören.
Das freut mich sehr.
Last-Minute-Wahnsinn ja in Dortmund. Ne? Maxi Bayers Tor in der 90. plus 6, totale Ekstase. Im Stadion und aufgrund der zweiten starken Halbzeit der Dortmunder dann auch ein verdienter Sieg.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Wobei, das ist ja schon, also ich habe gedacht, alter Schwede, kann irgendwas jetzt bitterer sein in der Situation, als so ein Gegentor zu bekommen?
Ja.
Also es gab ja viel bessere Chancen für den BVB vorher, die Marvin Schwäbe alle irgendwie, wie auch immer. Meine Lieblingsszene ist dieser Volley von Guirassy, der steht am 5-Meter-Raum. Der Ball kommt irgendwie ein bisschen zufällig zu ihm, aber der steht zentral positioniert. Der hat genau den richtigen Ablauf, der trifft den Ball super. Und dann ist Marvin Schwäbe da und schiebt da irgendwie den rechten Arm raus. Ja, habe ich gesagt, wie kann der den denn halten, Alter? Das geht doch überhaupt nicht.
Ja, wie sich dieses späte Tor angefühlt hat für die Kölner, das sagt uns jetzt auch nochmal Erik Martel.
Also es hat sich gerade wie ein Stich ins Herz angefühlt, muss ich sagen. Also jetzt kurz nach dem Spiel ist echt brutal, muss ich sagen.
Ja, wir haben es ja aber am Donnerstag auch gesagt, die Kölner können unbequem sein und hätten sich tatsächlich, auch wenn es jetzt 0-0 ausgegangen wäre, hätte, glaube ich, keiner gesagt, es war unverdient. Wobei, 30-5 Torschüsse war dann schon auch eine deutliche Ansage. 30 Torschüsse hat der BVB in dieser Saison noch gar nicht aufs Tor gebracht. Das ist, glaube ich, sowieso ligaweiter Saisonrekord. Dabei haben sie sonst ja immer relativ wenig Torschüsse.
Ja, es gibt natürlich auch einige klare Chancen. Ne? Also viel ist auch wirklich, gerade auch weil Metscher ja gut aus der Distanz ist, der hat es dann auch häufiger mal versucht, das war auch wirklich oft gefährlich. Sie haben aber dann gerade in der zweiten Halbzeit sind sie ja immer wieder dann auch gefährlich in den Strafraum reingekommen, hatten da auch eine gute Positionierung. Ich finde trotzdem so dieser Einfallsreichtum, diese Experimentierfreudigkeit von Kwasniok, das ist schon auch immer irgendwie cool. Der hat in jedem Spiel immer irgendwas, wo du denkst, so, hä? Wie kommt der jetzt da drauf? So, und dann ist es ja ganz oft auch so, dass du dann irgendwie siehst, okay, ja, verstehe ich. Also jetzt zum Beispiel, die haben, die Kölner haben jetzt eigentlich gar nicht so sehr mit Elmala auf Außen gespielt, sondern das waren zwei Stürmer und direkt dahinter hast du dann mit Kaminski und dann immer Johannesson, der vorgeschoben hat, hast du halt einfach so einen Viererblock gehabt vorne. Und das hat den Dortmunder totale Probleme im Spielaufbau bereitet. Die hatten total so Dinge, die sie unter Nuri Sahin noch ständig hatten, gab es jetzt in der ersten Halbzeit in einer total ungewohnten Häufung. Du hast es direkt in der zweiten Minute, gibt es so eine Riesenchance für Elmala, so eine Umschaltsituation, wo Johannesson halt einfach den, ich glaube es ist Metscher, im Spielaufbau stört, der angespielt wird, so der Matcher, der einzige Sechser in der Positionierung da und dann haben sie auf einmal eine Überzahl. Er legt quer auf Kaminski und auf einmal ist Elmala frei durch. Und diese Riesenchance für Elmala in der 19. Minute, wo er frei auf Kobel zulaufen kann, ist auch so ein Ding. Da gewinnt Bülter im Zentrum, weil sie im Zentrum eine Überzahl haben, die Kölner, und zwingen dann, groß ist es, glaube ich, zu einem katastrophalen Querpass, in den Bülter dann so reingrätschen kann. Und der schickt direkt El Maler. Das ist auch so eine Situation. Also da hat Köln dann auch mal wieder so Dinge gemacht, die man vorher vielleicht so noch nicht so richtig erwartet hat. Und da musste der BVB dann echt auch ein bisschen basteln, um das dann an den Start zu bekommen. Das haben sie ja nachher geschafft. So, also ne, Dortmund hat sich dann gegen Ende der ersten Halbzeit aus diesen Problemen befreit und dadurch kriegen sie das Spiel in den Griff. Aber das war vom FC war das schon wirklich auch wieder echt gut.
Was aber natürlich alles so ein bisschen überschattet hat bei den Kölnern, ist die schwere Verletzung von Timo Hübers, der sich sehr schwer am Knie verletzt hat. Der musste unter Tränen ausgewechselt werden. Das waren auch wirklich schlimme Bilder, die man da gesehen hat. Wird am Montag operiert. Die Prognose ist, er wird monatelang ausfallen. Möglicherweise ist es sogar das Saison aus. Und es ist deswegen total bitter, weil das bei den Kölnern natürlich jetzt schon ein paar Mal vorgekommen ist. Luca Kilian fällt aktuell schwer verletzt aus. Vandenberg, ihnen gehen die Innenverteidiger tatsächlich aus. Mhm. Das heißt, Erik Martel wird da weiter hinten im Zentrum spielen müssen, macht er ja auch super, aber du hast den Kölnern angemerkt, dass dieser Schock sitzt richtig tief.
Ja, natürlich auch, weil sie da irgendwie, weil sie ja für das Spiel dann nochmal mehr mit dem Rücken zur Wand standen, ne? Aber ich vertraue da schon auch ein bisschen auf die Improvisationsfähigkeit von Lukas Kwasniok. Özkerdjar gestern zum ersten Mal in der Startelf in der Bundesliga, kann mit Sicherheit eine Rolle spielen. Tom Kraus hat ja in der Innenverteidigung auch schon gespielt, ist eingewechselt worden. Du hast ja immer noch auch Dominik Heinz. Also sie werden das irgendwie überbrückt bekommen. Für Timo Hübers ist es halt einfach wirklich maximal bitter.
Ja.
Und ja, also das
hat
war
ja auch schon zwei Kreuzbandrisse.
Genau, und deswegen habe ich gestern auch direkt gedacht, wenn das mal nicht noch in so eine Kilian-Richtung geht, die Nummer.
Wir drücken natürlich alle Daumen, dass das irgendwie gut ausgeht, dass er irgendwann auf jeden Fall wieder Fußball spielen kann, und schicken ganz liebe Grüße und gute Besserung an Timo Hübers. Und ich glaube auch, die Kölner mit dieser Zweikampfhärte auch, 56% gewonnene Zweikämpfe mit so einem Marvin Schwäbe, 10 Paraden ist ligaweiter Saisonrekord. Wenn sie das alles abrufen können im Pokal, können sie ja vielleicht auch den Bayern einen ungemütlichen Abend bereiten am kommenden Mittwoch. Warum nicht? Und der Einfallsreichtum von Lukas Kwasniok dazu noch, mal schauen. Freue mich auf jeden Fall auf das Spiel.
Ja.
Bei den Dortmundern müssen wir nochmal über Karim Adeyemi sprechen, der richtig pisst war nach seiner Auswechslung. Also der ist da richtig eskaliert. Und sein Trainer Niko Kovac, der geht mit solchen Situationen dann so um.
Ich sage den Jungs immer Folgendes, ist relativ einfach. Also du kannst ja enttäuscht und sauer sein, aber wenn du 90 Minuten auf dem Platz stehen möchtest, dann wird dein Freund, dein Kollege, ja in dem Fall vielleicht Maxi Bayer, nicht spielen. Wenn du das mit ihm ausmachen kannst, bitte, dann spielst du das nächste Mal 90 Minuten. Aber dann muss nicht der Maxi zu mir kommen, sondern zu dir. Und so habe ich denen im Grunde den Ball zugespielt. So können sie mir nicht irgendwie an Karren fahren, sondern sollen es bitte untereinander ausschnapsen.
Das klingt ja fast wie bei mir in der D-Jugend, wo immer alle noch ein paar Minuten Spielzeit wollen.
Und schnappst ihr das auch immer untereinander aus?
Nee.
Was ist das überhaupt, das untereinander ausschnapsen? Also ich finde, untereinander ausschnapsen, das klingt so.
Klingt dass, auch wieder nach 90ern. Nee,
klingt das, was wir gemacht haben, als wir die Elf des Tages zusammengestellt haben. Unter Schnapseinfluss. Ja, aber so
aber ist mal, das hätte es ja noch erklärbar gemacht.
Ja, und das war jetzt auch bei dieser Partie nicht ganz so glücklich. Wir haben Svensson und Schlotterbeck in die Elf des Tages prognostiziert.
Also Svensson fand ich richtig gut, sage ich dir ganz ehrlich. Der sticht jetzt statistisch nicht so raus, dass man das vielleicht irgendwie auch untermauern könnte. Ich finde, Schlotterbeck hat auf jeden Fall seine Rolle als Aufbauspieler. Meiste Pässe, beste Passquote auf dem ganzen Platz.
Meiste Torschüsse.
Meiste Torschüsse zusammen mit Felix Metscher. Also ich finde, den kann man auf jeden Fall da drin lassen. Und natürlich muss Schwäbe da rein, ist ja klar.
Auf jeden Fall. Für den BVB beginnt jetzt eine kleine Auswärtstour. Pokal in Frankfurt, dann in der Liga in Augsburg, dann in der Champions League bei Man City und dann in der Liga beim HSV. Also der BVB geht auf Reisen und wir gehen zum nächsten Spiel vom Wochenende, zur Klatsche 0-6, FC Augsburg verliert gegen RB Leipzig. Was für ein Debakel, wobei was nach Debakel aussieht, war offenbar ein bisschen anders. Es gab nämlich danach ja Lob vom Gegner und zwar von Leipzigs Christoph Baumgartner.
Trotzdem Respekt an den FCA, wie sie speziell die ersten 20, 25 Minuten gezockt haben, weil das Ergebnis spiegelt das überhaupt nicht wider, aber die haben echt einen guten Fußball gespielt. Hört sich vielleicht nach einem 0-6 blöd an, ist aber so. Wir waren einfach unfassbar gut im Konter. Das konnten sie nicht verteidigen, da hatten sie Riesenprobleme und deshalb sind wir sehr zufrieden mit dem Sieg.
Ja, seine Zuneigung zu Augsburg hat er im Spiel nicht so gezeigt. Ein Tor und ein Assist und Christoph Baumgartner rettet Sandro Wagner ja so ein bisschen den Job vielleicht.
Also ich bin der Meinung, er hat vollkommen recht.
Ja.
Also das war ehrlicherweise das erste Spiel, wo ich dachte, ach guck an, das will der Wagner also. Und dafür sah es auch wirklich gut aus. Sie haben halt, das sind dann wirklich Nuancen, wenn du so riskant spielst, dann ist vielleicht RB Leipzig auch der falsche Gegner, um das mal auszuprobieren. Aber das sind halt wirklich, also wirklich so Kleinigkeiten, finde ich, ne? Also du hast beim 0-1, hast du Giannoulis, der kurz vorher noch eigentlich die Szene beenden kann, indem er vernünftig in den Zweikampf geht. Aber der geht da rein wie so ein Angsthasen-D-Jugendspieler. So irgendwie Spitze voraus, spitzer Fuß, nicht Körper rein, Schritt zu spät und dadurch läuft der Angriff dann halt, also der Konterangriff dann halt weiter. Beim 2-0 ist es so, das hab ich auch beim HSV gesehen und das hat vielleicht was damit zu tun, dass das so eine Fokusverschiebung ist. Wenn du dich dann so darauf konzentrierst, das Spiel zu machen, geraten so diese Basics für die Defensive vielleicht ein bisschen aus dem Fokus. Beim 2-0 ist ja einfach nur ein langer Ball auf Romelu, der die Situation einleitet und der verlängert dann per Kopf. Und da muss Matzi mal einfach auf ihn draufschieben, um in das Kopfballduell zu gehen. Dann, glaube ich, kriegt diese Szene überhaupt gar nicht diesen Drive. Also Leipzig macht das am Ende gut, aber der FCR hat vor allem defensiv mit so Kleinigkeiten mitgeholfen und dann brechen sie natürlich schon auch in der zweiten Halbzeit komplett auseinander. So ehrlich muss man sein. Aber ich fand die erste Halbzeit fand ich von Augsburg eigentlich wirklich nicht schlecht.
Aber wenn man die Gesamtsituation betrachtet, 8 Spiele, 5 Niederlagen, so viele waren es für den FCR noch nie. 20 Gegentore, Augsburg ist die Schießbude der Liga. Finn Dahmen sah auch zweimal nicht gut aus, den wolltest du ja in die Elf des Tages befördern.
Ey, weißt du, der macht auch einmal pro Saison macht er ein schlechtes Spiel.
Ich finde das Problem, ich meine, die Idee ist ja, offensiv attraktiver zu werden, attraktiver zu spielen, nicht mehr dieses Augsburger Bollwerk, das hier jedes Jahr den Klassenerhalt sichert. Aber so eine richtige gelungene Formation hat er da auch noch nicht gefunden. Die spielen da vorne gefühlt jedes Mal irgendwie anders. Also mal spielt Zart auf der 9, mal Kölmür, mal mit Rieder zusammen, mal Essende, Claude Bouris springt dann da noch rum. Also da ist ja keine Eingespieltheit irgendwie vorhanden.
Ich habe das bisher auch nicht verstanden, was er will. Also ich habe auch nicht gesehen, dass Sandro Wagner irgendwie einen klar erkennbaren Offensivstil irgendwie prägen will oder so. Aber das jetzt sah wirklich danach aus. Du hast viel Bewegung gehabt vorne, teilweise 6 Augsburger auf der ersten Linie, mindestens 5 immer, mit den hochschiebenden Außenverteidigern, Kade auch, fand ich auch in den ersten, nachher sieht er auch hier und da mal unglücklich aus, aber gerade in den ersten Minuten fand ich das auch total gut eigentlich. Und das war jetzt, finde ich, das wirkte so wie Kombinationsfußball, der Hand und Fuß hat, wenn die Absicherung besser funktioniert. Aber das war das erste Spiel und vorher habe ich das nie verstanden, was da eigentlich wirklich der Plan ist.
Aber eine Trainerdiskussion bei Augsburg, die viele jetzt heraufbeschwören wollen, die gibt es natürlich noch nicht. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen am Namen Sandro Wagner. Die Marke ist einfach zu stark, als dass du ihn jetzt irgendwie unter Druck setzt. Er bekommt die Zeit. Es ist ja auch alles noch überhaupt gar nicht dramatisch, auch wenn die Zahlen jetzt aktuell nicht so gut aussehen. Und die Leipziger, die haben natürlich jetzt das Torverhältnis mal so ein bisschen gerade gerückt, haben das 0-6 gegen die Bayern vom ersten Spieltag quasi egalisiert. Mann des Tages für mich Asan Uedraogo. Mit 2 Scorerpunkten, an den meisten Torschüssen beteiligt. Hat Julian Nagelsmann den eigentlich schon mal eingeladen? Wäre das nicht einer mal für die Nationalmannschaft?
Da bin ich auf jeden Fall komplett auf deiner Seite. Ich war schon, als er noch auf Schalke in der zweiten Liga war und denen eigentlich die Saison gerettet hat, da als 17-Jähriger. Kurz, das war ja da im Sommer, ist er Weltmeister mit der U17 geworden und dann direkt danach hat Thomas Reis ihn ja in den Profikader geholt und da habe ich mich schon in seinen Spielstil verliebt und genauso verliebt bin ich jetzt in dieses 5-0, was er macht. Das ist einfach eine unfassbar, also klar, da ist Augsburg ist gar nicht mehr auf dem Platz, aber das ist so ein schönes Tor. One-Touch-Kombination und dann perfekt abgeschlossen von Uedraogo. Ich finde auch die Vorbereitung zum 2-0, wie er Jakic da sogar total lässig, irgendwie von außen auch an ihm vorbei, irgendwie da so auf die Parkbank schickt, das ist so richtig, also richtig stark.
Ich kann diesen Namen immer nicht aussprechen. Uedraogo, El Mala, Lennart Karl, the future is ours, sag ich nur. Also das klingt doch toll alles.
Der muss in die Elf des Tages, oder? Sind wir da einer Meinung?
Ja, und Leipzig vielleicht auch ein Beispiel dafür, wie wichtig im Fußball eine funktionierende Mannschaft ist und wie nicht so wichtig vielleicht gute Einzelspieler sind. Denn am Anfang der Saison haben wir viel über ein paar Problemspieler gesprochen, die sind dann weg und jetzt ist das offenbar eine Mannschaft, die Ole Werner super gut zusammengebaut hat. Auch viele junge Spieler, ne, das ist ja auch jetzt nichts, was ihm vorausgeeilt ist, bei seinem Ruf, dass er mit jungen Spielern arbeiten kann. In Leipzig hast du, glaube ich, gar nicht so eine große andere Wahl, als mit jungen Spielern zu arbeiten. Also, Hut ab, Leipzig aktuell bestes Team hinter den Bayern und spielt im Pokal jetzt in Cottbus. Auch das super interessant. Und Augsburg im Pokal gegen den VfL Bochum. Eine andere Mannschaft, die oben mit dabei ist, der VfB Stuttgart, besiegt Mainz in einem sehr intensiven Spiel am Sonntagabend. Das haben wir hier zusammen geguckt, war die Generalprobe für den Pokal am Mittwoch. Da treffen die beiden Teams praktischerweise wieder aufeinander. Aber es werden komplett andere Mannschaften sein, weil
wahrscheinlich schon,
der VfB hat jetzt gegen Mainz 10-mal durchrotiert im Vergleich zum Europa-League-Spiel. Mhm. Also wilde Aufstellung.
Komplett.
Und Leute wieder dabei. Das war so ein bisschen das Comeback-Spiel beim VfB. Auch bei den Torschützen. Chris Führich trifft, Dennis Undav trifft, Zagadou spielt von Beginn an und macht eine starke Partie. Zweikampfstärkster VfB-Spieler. Also der VfB hat offenbar einen breiten Kader.
Auf mich wirkte das so, als wenn Uli sag ich.
Das ist dein Onkel.
Freudscher Versprecher.
Das ist dein Onkel.
Sebastian Hoeneß. Wie komme ich jetzt auf Uli? Naja. Der Nachname macht's.
Ja, weil Uli halt sein Onkel ist.
Der Nachname macht's. Als hätte Sebastian Hoeneß den Konkurrenzkampf im Kader so richtig angefacht. Also ich finde auch bei Wagnermann, der stand ja total in der Kritik, haben wir hier auch öfter drüber gesprochen, weil er zu Saisonbeginn so ein bisschen neben der Haube war. Und der ist für mich jetzt irgendwie mit einer der stärksten, vor allem in der Anfangsphase, das Gegenpressing der Stuttgarter gegen Mainz überragend, wie viele Ballgewinne dann vor allem auch Wagnermann hatte, wo Stuttgart auf dem Weg ist, in den Konter zu laufen, wo dann irgendwie der Zweikampf gesucht und dann auch gewonnen wird von ihm und auch so Offensivaktionen. Und genauso war es für mich bei Führich. Also das wirkte so, als wenn die so richtig angestachelt wären. So nach dem Motto, ey, jetzt habe ich die Chance, jetzt will ich sie auch nutzen. Mhm. Und Zagadou nach seiner langen Verletzungspause, zuletzt immer nur in der zweiten gespielt, dritte Liga, dass die dann alle so on fire sind, diese und gegen Mainz, das sind ja immer so ein bisschen Schweinespiele auch, ne? Und das war schon echt bemerkenswert. Und
ja.
Dass sie am Ende gewinnen, hat natürlich schon auch so eine leichte Glückskomponente mit dem Tor von Undav.
Was er aber herausragend auch macht, ne?
Er macht das super, das Tor selbst ist richtig stark, aber was macht denn die Mainzer Abwehr da? Wo sind die denn bitte? Also, die stehen dazu formiert in der Dreierkette und es kommt einfach ein langer Ball. Und das ist so Motto, Kreisliga-Motto, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. So zwischen, ich glaube, Bell und Chor einfach durch die Schnittstelle durch. Da muss nur einer hingehen von den beiden und den Ball verteidigen. Und zack, ist auf einmal unterfrei vom Keeper. Also da hat Mainz schon auch ein bisschen mitgeholfen.
Unser Mann für die Elf des Tages wäre Maxi Mittelstädt gewesen. Der war gar nicht im Kader. Mhm. Vielen Dank, Sebastian Hoeneß, oder wie du sagen würdest, Uli Hoeneß.
Uli sein Neffe.
Ja.
Dem Uli sein Neffe.
Wen würden wir denn da stattdessen in die Elf des Tages heben? Also natürlich bietet sich Dennis Undav an.
Ja, ich habe auch Führich tatsächlich mal auf dem Zettel.
Zagadou aber auch, super Partie gemacht. Oh. Weil ja, wahrscheinlich brauchen wir noch irgendeinen Innenverteidiger.
Jetzt kommt wieder die Frage aller Fragen, mit welchem System spielen wir denn?
Ja.
Also ich habe bisher
in das der wird wieder Chaos pur.
Habe ich bisher Schlotterbeck und Christensen als Außenverteidiger. Wir könnten Zagadou neben Schlotterbeck schreiben. Wir könnten aber auch beide nehmen, Führich und Zagadou. Ich schreibe mal Zagadou auf. Ich fühle mich wie du.
Oh Gott, das willst du nicht.
Da hast du recht.
So, ich notiere das mal und wir machen weiter mit dem nächsten Spiel, mit dem anderen Sonntagsspiel, mit dem Sieg von Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg. Ein schon auch sehr verdienter Sieg, beide, oder zumindest Freiburg hat man, glaube ich, schon ein bisschen die Europa-League-Strapaze auch angemerkt, die waren platt.
Ja, vor allem auch im Zentrum, ne? Also Osterhage ist verletzt und dann kannst du gar nicht rotieren und dann haben Eggestein und Mansambi wieder gespielt, genau wie gegen Utrecht auch. Und ich finde, man hat das auch Mansambi vor allem angemerkt. Also der wirkte so erstaunlich matt. Aber also man muss ja auch sagen, Leverkusen ist so, finde ich, die erste Mannschaft, also zumindest in den letzten Wochen, die sich nicht von Freiburg hat, dieses zweite Bälle und wir spielen lang und gehen immer nur in Kopfballduelle und so aufdrücken zu lassen, sondern die haben es halt geschafft, dadurch, dass ja auch Grimaldo immer vom Flügel mit ins Zentrum spielt, dass es gar nicht dazu gekommen ist. Dass es gar nicht auf so ein, ja, jetzt die beiden, die Sechser und die Achter im Duell um den zweiten Ball und so, sondern die haben halt einfach immer sofort wieder einen Weg gefunden, das Spiel zu kontrollieren. Und das war schon auch beeindruckend, finde ich, weil das haben, also da war Freiburg bisher wirklich richtig gut drin. Und das war so die zweite Komponente neben der körperlichen Belastung durch die Europapokalpartie, glaube ich, die Freiburg so den Zahn gezogen hat am Ende.
Ja.
Sie versuchen dann nachher umzustellen auf Dreierkette mit Rosenfelder eingewechselt, um dann Grimaldo besser in den Griff zu bekommen, aber der war ja in dem Spiel genauso wie Garcia auch richtig stark, finde ich. Tapsoba auch nicht zu verteidigen eigentlich.
66% Ballbesitz, 18 zu 10 Torschüsse. Jullmann, der neue Trainer, neu in Anführungszeichen, in der Liga noch ohne Niederlage. Schick ist wieder eingesetzt worden, der demnächst wieder dann also auch eine Option ist. Also Leverkusen ist da oben auch mit dabei. Für Freiburg war es die erste Niederlage seit August. Und zum ersten Mal seit Gladbach ohne eigenen Treffer. Und für die Elf des Tages wollten wir Matthias Ginter nominieren aus der Partie. Ist wahrscheinlich eher ein Leverkusener.
Ja, also natürlich. Also Grimaldo muss, finde ich.
Ja.
Grimaldo schreibe ich mal auf. Und dann, finde ich, kann man auch Tapsoba noch nehmen. Dann hätten wir in der Innenverteidigung Schlotterbeck, Sagadu, Tapsoba. Und dann müssten wir Christensen auch schon wieder auf die Schienenposition packen.
Klingt super.
Wo er ja eigentlich, also besser ist er ja als klassischer Außenverteidiger.
HSV gegen Wolfsburg ist unsere nächste Partie. Mhm. Ich glaube, die 57.000 Fans im Volksparkstadion dachten danach, sie waren bei den Ehrlich Brothers. Und das war alles nur eine Illusion. denn so richtig erklären konnte das keiner, dass Wolfsburg dieses Spiel gewonnen hat.
Bisschen Freakspiel.
25:5 Torschüsse für den HSV, 11:1 Ecken, 59% Ballbesitz, 56% gewonnene Zweikämpfe. Und Wolfsburg gewinnt das Ding mit 1-0.
Kamil Grabara, sage ich nur. Der war richtig gut.
Ja.
Den Elfmeter auch gehalten gegen Königsdörfer.
Und der aber auch gesagt hat, der hat Tacheles geredet, der hat gesagt, wir waren schlecht. Wir haben, glaube ich, unser ganzes Glück für die komplette Saison aufgebraucht. Aber wir haben zumindest gekämpft. Das hat man uns angemerkt.
Ja, und du hast halt beim HSV, das meine ich auch bei Augsburg, ne? Es gibt so einen ganz vergleichbaren Fehler wie bei dieser Romelu-Vorbereitung bei Leipzig, gibt es beim 1-0. Du hast einfach einen langen Ball auf Jonas Wind. Und Vuškovic ist eigentlich besser positioniert, um Wind zu verteidigen, muss vorrücken. Stattdessen geht aber El Fadli aus der halblinken Position rüber und Vuškovic lässt sich fallen. Und dadurch fehlen einfach ein paar Sekunden, um in den Zweikampf zu kommen. Und nur dadurch kann Eriksen dann in Ruhe diesen tollen Ball auf, also das ist ja gut, am Ende ist es ja ein schönes Tor, was sie machen, ne? Sowohl gut vorbereitet von Eriksen, als auch von Dagim dann super abgeschlossen. Aber dieses Chaos entsteht nur, weil es halt dieses Abstimmungsproblem gibt. Und der HSV, finde ich, hat offensiv wirklich auch echt gute Sachen gemacht in dem Spiel. Aber vielleicht ist es dann auch so, dass da auch dann wieder der Fokus so verrutscht. Weißt du, du bist die ganze Zeit spielbestimmt. Es geht nur darum, wo eröffne ich jetzt hin, in welche Richtung. Mhm. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo du eigentlich eher defensiv konzentriert sein musst und dann bist du an der Stelle halt nicht da. Es geht ja dann wirklich nur um so ein paar Sekunden oder Bruchteile von Sekunden sogar.
Für den HSV, finde ich, ist es überhaupt kein Drama. Die haben gesehen, wir können hier so ein Spiel bestimmen und gestalten und dass du es dann mal verlierst, das passiert dann auch nicht jedes Mal. Wenn sie diese Leistung häufiger abrufen, dann wird das eine gute Saison für den HSV. Dompe wollten wir in die Startelf heben. 2 Torschüsse, weiß ich nicht, bietet sich jetzt nicht unbedingt an. Und die andere Frage bei Wolfsburg ist ja, was ist jetzt mit dem Trainer Paul Simonis? Jetzt haben sie zwar gewonnen, aber wenn man sich den Inhalt anguckt, das war jetzt kein inhaltlicher Befreiungsschlag. Also ich glaube schon, er ist weiter unter Beobachtung.
Ja, also es gibt ja eigentlich nichts, was jetzt in dem Spiel für den VfL sprach, außer dass sie halt eben dieses Tor gemacht haben, was ja viel mit individueller Qualität auch zu tun hat.
Mhm.
So, und da kann der Trainer jetzt relativ wenig für. Deshalb.
Also normalerweise gewinnst du solche Spiele nur, wenn es sowieso gut läuft. Dann, ne, aber wenn du jetzt in so einem Negativstrudel bist, dann ist es eigentlich eher überraschend, dass du, wenn du so unterlegen bist, trotzdem gewinnst. Bemerkenswert noch die Viererkette bei den Wolfsburgern, total jung, ich glaube im Schnitt 21 oder so, weil die natürlich da auch ein paar Ausfälle haben. Und dann zu Null zu spielen da in Hamburg, das wird ihnen sicherlich jetzt ein bisschen Auftrieb geben. Wolfsburg im Pokal gegen Kiel ist dann auch so ein Spiel, was sie eigentlich gewinnen müssen, wo ich aber glaube, wenn das nicht klappt, dann wird es wieder eng für den Trainer. Und in der Bundesliga spielen sie dann gegen Hoffenheim und der HSV im Pokal in Heidenheim und in der Liga dann in Köln als nächstes. Und wen wählen wir in die Elf des Tages?
Ja, also ich finde, wenn du so, ja, du kannst eigentlich nur Kouliarakis oder so nehmen, der zwar den Elfmeter verschuldet, richtig geil, aber vor der Aufzeichnung ja auch noch drüber gesprochen, unser Redakteur Jannik hat noch gesagt, alter Schwede, das ist der klarste Elfmeter seit langer Zeit.
Die Mutter aller Elfmeter.
Die Mutter aller Elfmeter und Kouliarake steht nachher da so.
Und macht
so,
die Schwalbenbewegung.
Der Mann, der hat doch eine Schwalbe. Ja, nee, keine Schwalbe, aber ich finde ansonsten, also 80% Zweikampfquote, 90% angekommene Bälle, das ist schon auch gut, nur wir haben jetzt auch ein bisschen
defensivlastig schon, ne?
Wir haben genügend Innenverteidiger, finde ich, deshalb lass uns doch aus dem Spiel einfach keinen nehmen, ist das okay?
Das ist in Ordnung. Mal gucken, ob wir einen nehmen von Hoffenheim gegen Heidenheim. 3:1 siegt die TSG. Hoffenheim holt die ersten Heimpunkte. Und wir haben festgestellt, André Kramaric kann es immer noch. Mhm. Der ewige Kramaric. Ein Tor und eine Vorlage. Das wäre jetzt vielleicht sogar derjenige auch für die Elf des Tages.
Ja.
Wir wollten, oder ich hatte Grisha Prömel vorgeschlagen. Der ist aber erst in der 67. eingewechselt worden. Er hat zu wenig gespielt. Lass Kramaric nehmen, oder? Wenn wir noch Platz haben vorne.
Der macht sich
übrigens in der Torjägerliste der besten Ausländer in der Bundesliga-Geschichte so langsam an Giovane Elber ran, an Platz 3. Elber bei 133 Treffern, Kramaric jetzt 129 Bundesliga-Tore.
Ja, ich wäre bei Aslani gewesen, aber den hatten wir beim letzten Mal in der Elf des Tages, da kann ich mich noch dran erinnern.
Ja, Aslani hat noch so viel Zeit, in unserer Elf des Tages zu landen.
Ich weiß jetzt, ich meine Zettel sind hier langsam aufgebraucht. Ich habe keine Ahnung, wo ich mehr bin hier. Aber ich hab mal Kramaric aufgeschrieben. Und damit ist unsere Elf des Tages eigentlich auch schon voll.
Ja, vielleicht haben wir noch einen bei Bremen gegen Union. Freitagsspiel, Bremen siegt 1-0. Wir hatten es eigentlich genau andersrum prognostiziert. Wir dachten, Union holt da irgendwie was. Möglicherweise durch ein Tor von Berg, der immerhin schnellster Spieler seiner Mannschaft war. Aber natürlich trotzdem in der Elf des Tages dann nichts zu suchen hat. Marco Grill mit einem Traumtor. Da bin ich richtig schön beschert Werder da den Heimsieg. Und Werder, 7 Punkte in den letzten 3 Spielen. Das ist ordentlich. Und ich habe ja gesagt, die werden jetzt eine entspannte Saison haben, glaube ich.
Ich finde, sie haben aus der Not eine Tugend gemacht in dem Spiel, weil sie ja diese Probleme auf der Außenverteidigerposition haben. Jetzt hat zum zweiten Mal Marco Friedl Linksverteidiger gespielt. Aber dadurch haben sie es dann wie so eine verkappte Dreierkette aufgebaut. Und das war vor allem um Ansa und Oliver Berg, den wir prognostiziert hatten für die Elf des Tages, weil wir gesagt haben, ja, die linke Seite von Werder und dann das Tempo von Berg, das wird bestimmt ein Problem werden. Aber um das einzufangen, war dieser Move mit Friedl, der eigentlich eher so eine Art, so eine Mischung aus Außen- und Innenverteidiger gespielt hat, das war richtig gut, weil er immer wieder Berg zusammen mit Koulibaly gedoppelt hat und ihn damit eigentlich mehr oder weniger aus dem Spiel genommen. Generell finde ich aber, Werder richtig gutes Spiel gemacht, eigentlich das Spiel ja kontrolliert. Ich fand auch Boniface, der zum ersten Mal in der Startelf war, da kann man sehen, wenn sie das Spiel machen müssen, dann ist der schon, kann der schon echt wichtig sein.
Und hat auch lange gespielt, ne? Ja. Also wir haben ja gedacht, er ist körperlich wirklich noch nicht so weit, aber hat fast durchgespielt. Und was man so gehört hat, war, dass sich sogar auch die Mannschaft das so ein bisschen gewünscht hat, dass er spielt. Weil er eben einfach einer ist, der macht dann auch mal die Bälle fest, hat so seine Aktionen, hat auch Torabschlüsse gehabt. Also er ist offenbar da ja, doch ein integrierter Bestandteil.
Ja, und der ist halt so ein bisschen so wie Guirassy oder wie Kane, der schwimmt ja so, ne? Also der geht immer wieder auch mal in die Zehnerrolle rein und reißt eine Lücke und ich fand das Zusammenspiel mit Mangula, das war ja auch so ein bisschen ein Move von Horst Steffen, der hat Union auch ein bisschen aufs Glatteis geführt, indem er Mangula als Flügelspieler nominell aufgestellt hat, aber der war eigentlich Zehner. So, und dieses Zusammenspiel zwischen den beiden, da kann echt noch ein bisschen was kommen. Also wenn Werder, das ist ja bisher eigentlich noch gar nicht so sehr der Fall gewesen, dass Werder mal das Spiel dominiert oder bestimmen musste, das war in dem Spiel klar. Weil Union auf gar keinen Fall bestimmen die das Spiel, spielen die lieber 0-0. Und an der Stelle war das total wichtig für das Spiel, dass dann halt einfach Boniface da war, auch um das Pressing zu lösen. Ne? Also wirklich das, was du gesagt hast, einfach mal langer Ball, Bums, Boniface macht den schon irgendwie fest. Und dann hast du dann dieses Tempo da vorne. Also das hat mir gut gefallen. Mhm. Werder verdienter Sieger für mich.
Bei Union hast du gemerkt, da musste Ilic ja runter nach einer halben Stunde. Der geht den dann total ab. Ne? Dann,
total, ja.
Der ist total wichtig für Union. Union jetzt mit 3 Heimspielen, im Pokal gegen Bielefeld und dann in der Bundesliga gegen Freiburg und dann gegen die Bayern. Mhm. Und Werder Bremen hat als einziges Team in der Bundesliga unter der Woche pokalfrei. Das haben sie sich hier in der ersten Runde
erarbeitet.
Hart erarbeitet. Wir haben alle Spiele durch.
Ja, also ich hätte aus diesem Spiel höchstens Pieper, den ich richtig gut fand, der 92% Zweikampfquote hatte.
Das ist gut.
Aber
wir haben sehr viele Defensivspieler.
Ja, ist jetzt die Frage.
Also
ich sag dir, ich habe jetzt ein 3-4-3 mal aufgeschrieben. Und wenn du sagst, Zagadou, Schlotterbeck, Tapsoba, da kommt Pieper gegen keinen an. Da würde ich eigentlich fast zu tendieren.
Ja.
Bei Schlotterbeck ehrlicherweise nur, damit wir wenigstens einen Spieler in unserer prognostizierten Startelf auch in der echten haben. Dann würde ich das einfach so stehen lassen, wenn das für dich okay ist.
Ist für mich total okay.
Also, ich sag das nochmal, wir haben Schwäbe im Tor. Dann die Dreierkette, Zagadou von rechts nach links rüber. Wir machen es andersrum. Ja, Tapsoba kann eher auch rechts spielen, ne? Dann lass uns doch Zagadou ins Zentrum stellen, Schlotterbeck halb links und Tapsoba halb rechts. Davor, links Grimaldo als Schienenspieler, Uedraogo und Kimmich im Zentrum, Christensen rechts, Kramaric auf der 10 und dann Führich und Burkhardt im Sturm.
Mhm.
Kommst du mir klar?
Ja.
Wir können auch Führich auf die Halbraum-10 stellen, links, und Burkhardt dann als Zentrumspieler.
Machst du so deine Ansprachen auch als E-Jugendtrainer? Fragst du die Mannschaft dann auch, kommt ihr damit klar?
Seit wir in der D-Jugend sind, ja.
Ach so.
Ich neige vielleicht dazu, das etwas zu übertreiben. Ja.
Jetzt machen wir einen Haken an die Bundesliga und gucken noch schnell in die zweite Liga. Der FC Schalke ist Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga. Tusch an dieser Stelle. 1-0 gegen Darmstadt gewonnen, der 5. Sieg in Folge, schon 5-0 gespielt in dieser Saison. Mhm. Hüb Stevens-Vibes kriege ich da so langsam bei Schalke.
Auch wegen der Torschüsse von Darmstadt in diesem Spiel?
Ja, weil die einfach so ein Defensivmonster sind.
Hast du die Statistik zufällig gesehen?
Nee.
Ein Torschuss von Darmstadt 98.
Ach so.
Das ist wirklich absurd.
Das ist nicht so viel.
Naja, vor allem ist ja eigentlich eine offensivstarke Mannschaft, ne?
Ja, aber spricht eben für Schalke, ne?
Voll.
Und also eben auch wieder das frühe Tor. Mhm. Ne, die schießen die Hälfte ihrer Tore in der Anfangsviertelstunde und machen dann den Laden dicht.
Ja, das ist natürlich schon auch ein bisschen riskant, ne? Also am Ende wird es dadurch dann nochmal ein bisschen wackelig. Ich finde, gegen Hannover haben sie es ja geschafft, früh dann auch noch zu erhöhen. Das hätte diesem Spiel aus Schalker Sicht, glaube ich, auch gut getan. Sie hatten ja auch die Chancen dazu. Aber vielleicht fehlt dann auch ein bisschen die Häufung. So, also du kannst ja nicht davon ausgehen, auch wenn sie gute Offensivspieler haben, dass wirklich dann aus fünf Torschüssen immer drei Tore gemacht werden oder so. Deshalb brauchen sie, da finde ich, müssen sie schon noch ein bisschen zulegen, aber das wird schon immer besser. Am Anfang habe ich ja gesagt, okay, das ist irgendwie kompletter Terrorfußball. Kannst dir nicht angucken. Aber mittlerweile ist das wirklich auch oft richtig gut. Also diese Vorlage von Elfausi für Siller. Und auch der Abschluss ist natürlich dann gut. Also das ist schon echt, das ist schon richtig stark, fußballerisch.
Und Schalke jetzt im Pokal nochmal gegen Darmstadt, in Darmstadt dann, das Rückspiel.
Komplett anderes Spiel.
Ja, und in der Liga als nächstes in Karlsruhe und dann kommt es zum Duell gegen die SV Elversberg. Mhm. Und wir gucken auch noch schnell auf die Zweitliga-Tabelle. Paderborn ist jetzt auf Platz 2, dann Elversberg auf 3, Hannover auf 4 nach dem Sieg im Derby gegen Braunschweig. Das ist ein Spiel, das muss man eigentlich auch nochmal separat besprechen. Aber so viel Zeit haben wir ja nicht, Jens.
Haben wir nicht?
Nein, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ist ja denn, du hast noch was auf dem Herzen, was unbedingt untergebracht werden sollte.
Wir müssen nur noch erwähnen, dass DFB-Pokal ist und dass alle Spiele des DFB-Pokals natürlich in kompletter Länge und jeweils auch in Konferenz zu hören sind bei uns in der Sportschau-App und auf sportschau.de.
Mhm. Und Köln gegen Bayern gibt es live im Ersten zu sehen dann auch.
Und das auch noch, genau.
Und wenn ihr noch Zeit habt für zwischendurch, dann wollen wir euch aber auch noch was empfehlen, was ihr unbedingt mal gucken solltet. Und zwar ist es diesmal was aus der ARD-Mediathek. Da gibt es nämlich eine ganz tolle Dokumentation, die heißt Rise and Fall of 1860. Und gemeint ist natürlich 1860 München, die Münchner Löwen. Aktuell in der dritten Liga unterwegs, dümpelt da seit einigen Jahren rum. Sind, glaube ich, Drittliga-Dino. Seit acht oder sieben Jahren sind die in der dritten Liga. Okay, gestern krass. In Mannheim verloren. Mhm. Ich war bei dem Spiel, deswegen... kenne ich die Facts.
Hast du auch die Statistik noch drauf, okay.
Und diese Dokumentation, die erklärt so ein bisschen, warum die Löwen seit Jahren da in der dritten Liga rumdümpeln und nicht da, wo sie eigentlich sein wollen. Da gibt es ja immer wieder auch Schlagzeilen mit dem ersten arabischen Investor in der Bundesliga oder im deutschen Fußball, was so ein bisschen clasht mit diesem Arbeiterclub da aus München. Da gibt es ja immer hanebüchene Geschichten. Die Löwen liefern meistens nur Schlagzeilen, die neben dem Platz passieren. Und die fünfteilige Doku, die erzählt die ganze Attraktivität dieses Vereins, denn es ist eigentlich ein richtig toller Verein, der tatsächlich, glaube ich, eine Liga höher gehört. Aber die Doku erzählt eben auch das ganze Drama drumherum. Super spannende Doku, Rise and Fall of 1860, gibt es in der ARD Mediathek.
Guckt euch das an.
Genau. Und den Podcast, diesen hier, den gibt es dann am Donnerstag wieder. Mhm. Dann schauen wir auf das nächste Bundesliga-Wochenende.
Zusammen mit dem Kollegen Alex Schlüter, der nach dem Pokalspiel hier nochmal vorbeischneit.
So sieht's aus. Darauf freuen wir uns und wir wünschen euch eine wunderbare Woche und freuen uns, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid.
Startet gut rein.